Ich darf jetzt Herrn Hermann Bürstmeier begrüßen. Herr Bürstmeier, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, danke schön für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich im Radio dabei sein darf.
Herr Bürstmeier, Sie sind Universitätsprofessor und Leiter gleich zweier Institute an der Universität für Bodenkultur, nämlich leiten Sie das Institut für Pflanzenzüchtung und das Institut für Biotechnologie in der Pflanzenproduktion. Das heißt, Sie beschäftigen sich unter anderem auch mit Getreide, dem Hauptbestandteil von unserem Brot. Die Geschichte des Getreides hängt ja sehr, sehr eng mit der Geschichte der Menschheit zusammen.
Wenn man ein bisschen in unsere Entwicklungsgeschichte der Menschheit zurückschaut, dann war ja die Menschheit über viele hunderttausend Jahre in erster Linie Jäger und Sammler. Das heißt, wir haben im Prinzip das als Nahrungsmittel benutzt, was uns die Natur anbietet, was wir halt gefunden haben oder was wir als Jäger erreicht haben, zu erjagen und dann eben als Nahrungsmittel zu nutzen.
Aber irgendwann haben wir das Jagen und Sammeln ja dann aufgegeben.
Vor ca. 10.000 Jahren ist in manchen Zonen der Welt, und das war das erste Mal, soweit wir das jetzt wissen, aus geschichtlichen Untersuchungen in dem Gebiet, das man fruchtbarer Halbmond nennt, ja, das ist das Gebiet vom heutigen Südostanatolien, Türkei, runter das Euphrat- und Tigrisbecken und das Jordantal. Dort sind die ältesten Funde, wo man findet, dass die Menschheit erstmals nicht nur Jäger- und Sammlerkultur gemacht hat, sondern Ackerbaukultur gestartet hat. Sprich, die Leute sind irgendwann einmal draufgekommen, dass man Pflanzen findet, ja, und dass da Samen drauf wachsen. Und wenn ich die Samen, zum Beispiel von den schönsten Pflanzen, mir aufhebe und im nächsten Jahr wieder in meinem Garten, in dem Fleckerl vor meinem Dorf auspflanze, auf einem guten Boden, und die dann auch pflege, sprich schaut, dass die Pflanzen gut wachsen, dass sie die Unkräuter vielleicht entfernen, dass die dann besonders gut wachsen und dass das dann eine tolle Nahrungsmittelversorgung wird. Und das war nicht von heute auf morgen, aber innerhalb von ein paar tausend Jahren ist in fast allen Teilen der Welt quasi eine Landwirtschaftskultur entstanden.
Und die Entwicklung dieser Landwirtschaftskultur, die hat ja dann dazu geführt, dass sich gewisse Hochkulturen erst entwickeln konnten, oder?
So ist es. Genauso kann man das sehen, und das ist auch eine eindeutige gemeinsame Entwicklung. Es gibt ja manche Kollegen, die sagen, stellen die berechtigte Frage, wer hat eigentlich wen domestiziert? Hat das Getreide den Menschen domestiziert, sprich selbsthaft gemacht und saß plötzlich in Siedlungen gewohnt haben und Städte bauen angefangen haben und Tempel bauen angefangen haben und alles Mögliche entwickeln, was sie vorher nicht konnten? Oder was umgekehrt, hat der Mensch den Weizen domestiziert? Und es ist sicher ganz eine enge gegenseitige Abhängigkeit. Ja. Wir wurden quasi von den Getreiden wirklich abhängig und eine moderne, nicht einmal eine moderne, sogar eine alte Hochkultur, sei es die ägyptische, sei es die mesopotamische, hätte ohne die Produktivität vom Getreide und die Möglichkeit, dass man Ackerbau betreibt, nicht eine Hochkultur werden können. Warum? Man hat es geschafft, dass man weniger Leute beschäftigen musste für die Nahrungsversorgung. Ohne das Getreide hätte es die Hochkulturen, sei es die mittelamerikanischen Hochkulturen, die Inka-Maya-Kultur oder auch die asiatischen Hochkulturen, Ägypten und so weiter, nicht gegeben.
Jetzt hat ja der Mensch über eben diese Tausende von Jahren hinweg Einfluss auf den Wuchs der Getreidearten auch genommen und halt auch, wie sie das zusammensetzt. Das Getreide wurde immer weiter optimiert und verbessert, so dass es halt für uns bekömmlich ist, dass es für uns auch einfach ist zu ernten. Warum sieht jetzt das Getreide so aus, wie es aussieht?
Ja, natürlich hat es eine lange Kulturgeschichte und eine lange Entwicklungsgeschichte. Der größte Unterschied zwischen den Wildformen und den Kultivierten ist, dass bei den Wildformen die Erde, wenn es reif wird, das Getreide zerfällt in Einzelkomponenten und die zerbröseln dann und fallen am Boden. Und eins von den ersten sogenannten Domestikationsmerkmale, wie man es nennt, das die Leute sich dann bewusst ausgesucht haben, waren Typen, bei denen ich die ganze Erde gemeinsam ernten kann. Mit einer Sichel abschneiden und dann nach Hause tragen und dann dort dreschen und zu Körnern verarbeiten und dann weiter zu broten. Das heißt, die ersten Domestikationsmerkmale und dadurch auch Züchtungsmerkmale waren die halt den Menschen die Kultivierung leichter gemacht haben. Einfacher zu ernten, einfacher die Körner rauszukriegen und vielleicht auch noch größere Körner haben.
Das vergisst man, glaube ich, einfach sehr, sehr gerne, was die Grundlage von uns allen eigentlich ist, nämlich das Essen. Und ich glaube, jetzt
Vor allem auch in Corona-Zeiten ist uns das vielleicht wieder ein bisschen mehr bewusst geworden, mit, wenn man sich zurückerinnert an den Frühling mit den Hamsterkäufen und diesem Run auf die Supermärkte. Und also man musste sich plötzlich damit auseinandersetzen, was erhält mich lange genug, was bleibt mir im Regal lange genug. Ich glaube, das sind eben auch unter anderem so diese Krisenzeiten, wo man sich damit vielleicht dann doch wieder auseinandersetzt. Aber grundsätzlich haben ja wir, Gott sei Dank, muss man sagen, bei uns in Österreich nicht ein Problem, uns zu ernähren.
Genau, ich sehe es auch so. Wenn ich in Österreich bin und mich ernähren will, dann kann ich mich vielleicht schlecht ernähren, weil ich das Falsche esse oder weil ich viel zu einseitig mich ernähre. Das kann ich leicht machen und das machen auch viele Leute. Aber eine Mangelsituation, sprich, dass zu wenig da wäre, das sehen wir nicht. Ja? Das ist nicht überall auf der Welt so. Es ist ja nach wie vor so, dass ungefähr 800 Millionen Menschen auf der Welt nicht jeden Tag genug zu essen haben und am Abend hungrig ins Bett gehen.
Aber trotzdem hat sich ja auch die österreichische Landwirtschaft schon mehr oder weniger angepasst, eben auf trotzdem veränderte klimatische Bedingungen. Also man hat ja angefangen, weniger Sommergerste, dafür aber mehr Wintergerste anzubauen.
Das ist richtig, ja. Also da sieht man auf jeden Fall ein Wechsel und eine gewisse Anpassung, was die Kulturpflanzen betrifft. Das hat was zu tun mit einer Anpassung an die heißeren Sommer. Ja. Das sehen wir jetzt schon ganz eindeutig, dass es da Verschiebungen gibt.
Aber in Österreich selbst müssen wir uns irgendwie Sorgen machen?
Es kommt darauf an, wie weit wir es auf die Spitze treiben. Also jetzt zu sagen, die Züchtung löst alles und fahren wir weiter mit unseren SUVs und blasen wir CO2 aus, ist es eh wurscht, das stimmt sicher nicht. Also Reduktion, alle Maßnahmen, die es nur irgendwie gibt, die den Klimawandel einbremsen, sind lebenswichtig. Und dieses 2-Grad-Ziel, das ist wirklich die kritische Marke auch für uns. Wenn wir das nicht schaffen, ein besseres 1,5-Grad-Ziel zu erhalten, dann gibt es eindeutige Modellstudien schon, die sagen von Klimaforschern, dass dann auch in Österreich die landwirtschaftliche Produktion unter Druck kommt. Ja, obwohl wir noch in einer relativen Grundlage sind, genau richtig. Also wir sind nicht die am meisten Betroffenen, aber sogar bei uns kann es zu dramatischen, deutlich spürbaren Ertragsrückgängen kommen, die wir dann auch spüren werden in der Produktivität und dass wir vielleicht einmal, wenn wir es nicht wirklich gut in den Griff kriegen, in einen Punkt kommen, wo wir uns selber nicht mehr versorgen können.
Herr Bürstmeier, herzlichen Dank für das interessante Gespräch.